Ja, dann kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt der heutigen V-Ausschuss-Sitzung. Die Finalisierung zum Thema Hyperinflation. Wir haben ja, glaube ich, hier auch, also inhaltlich jetzt, glaube ich, schon einiges an Vorarbeit geleistet. Insofern ist das vielleicht alles nicht so kontrovers. Passt jetzt ganz gut in die Diskussion, weil wir nun gerade vorhin über das Timing von FAQ-Prozessen und sowas gesprochen haben. Und ich habe es ja schon angedeutet, jetzt haben wir hier genauso einen Fall. Also ISB-Deadline ist erst in der zweiten Novemberhälfte. Da sind wir jetzt also easy im Stoff, wenn wir das heute zumachen. Bei EFRAG sind wir natürlich buchstäblich auf der allerletzten Rille im Prozess. Wenn ich mir das angucke, übermorgen ist Boardsitzung zum Beispiel. Also das ist jetzt mal so ein Fall, aber das hatten wir ja schon festgestellt, hier hatte EFRAG jetzt den Prozess ein ganzes Stück weit verkürzt. Was wir aber gemacht hatten, ist, wir hatten im Vorfeld, so wie wir es besprochen haben, per Mail auch EFRAG schon mal so die wesentlichen Stichpunkte auch zu dem eigenen Punkt, zu dem eigenen Draft Comment Letter mitgegeben. Und können wir uns ja gleich auch nochmal live aus dem Team anhören. Ich glaube, da sind auch ein, zwei Aspekte noch berücksichtigt worden, wenn ich es richtig gelesen habe, jetzt in der finalen Stellungnahme bei EFRAG dann. Also insofern war das auf jeden Fall per Mail sozusagen informell auch schon hilfreich. Egal, wie das jetzt vom Timing steht, wir haben einen Entwurf auch für EFRAG, den werden wir natürlich auch abschließen und den werden wir EFRAG auch geben, um das natürlich auch nochmal klar zu machen, dass wir uns damit beschäftigt haben. Und ansonsten alles Weitere kann ich ja jetzt sozusagen dann, selbst wenn wir das jetzt nicht hinbekämen bei EFRAG, auf der Tonspur ja nochmal einbringen, was da so unsere Gedanken waren. Ja, aber noch ist ja der 5.11. Das heißt, wir haben ja jetzt, wenn wir jetzt uns heute sehr schnell einig werden, sogar noch die Chance, da ad hoc zu reagieren. Ja, dann würde ich sagen, dann übergebe ich mal direkt und halte mich zurück, damit wir das heute ja auch noch in der gegebenen Zeit durchbekommen. Bitte schön.
Danke dir, Sven. Genau, ich würde trotz des Zeitplans mit der Stellungnahme ans ISB anfangen und auch nicht mit dem Cover Letter, sondern mit den einzelnen Begründungen oder unserer Stellungnahme zu den einzelnen Fragen. Ich hatte das auf Basis unserer Sitzung oder der Befassung dann in der Sitzung im September erstellt. Da gab es ja zumindest ein paar Rückmeldungen. Und die erste Frage, die Exposure Draft gestellt wurde, ging um die Umrechnungsmethode. Und da war eigentlich einhellig die Meinung, dass das so in Ordnung ist. Das habe ich hier in dem Teil zur Frage 1 so aufgenommen, dass wir den Begründungen in der Basis for Conclusion 9 bis 14 zustimmen. Und würde den Fachausschuss fragen, ob das so in Ordnung ist, ob es da irgendwelche Ergänzungen gibt. Genau. Also gibt es da irgendwelche Kommentare zu der Stellungnahme zur Frage 1, die sich jetzt mit der Umrechnungsmethode beschäftigt? Ich sehe zumindest nonverbal Kopfschütteln. Das heißt, okay, dann würden wir das so belassen. Bei der Frage 2, da geht es um die Angabepflichten und das ist dann zweigeteilt. Also die Frage ist dreigeteilt. Es gibt einen Teil A, also 2a, B und C. Die Teile A und C befassen sich mit Angabepflichten. A, der Teil, dass es eine Angabepflicht gibt, dass man diese Umrechnungsmethode verwendet in diesem vorgeschlagenen Paragraphen 41a und in 54a, das vorgeschlagen wird, dass man auch angeben muss, wann die Währung, also die Umrechnung, die man in 41a vornimmt, wann diese Währung eben nicht mehr hochinflationär ist. Und der andere Teil B ist dann, dass es noch zusammengefasste Finanzinformationen geben soll von Tochtergesellschaften, diese Umrechnungsmethode nach 41a, also die Muttergesellschaft nach 41a diese Informationen, Abschlussinformationen umgerechnet hat. Wie das jetzt aufgebaut ist, die Argumentation ist eben dieser Teil A und C, so hatte ich das aus der Diskussion im September vernommen, dass es eigentlich argumentiert wurde, naja, an sich ist es ja etwas redundant, weil man muss, und das ist jetzt der Teil, den ich dazu ausgeführt habe, eher nach IAS 1 sowieso die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze angeben, zu dem in meinem Verständnis dann auch gehören würde, dass die nach 41a, diese Umrechnungsmethode, wenn die angewandt wird, dass das halt mit angegeben wird in den unter diesen Bilanzierungsgrundsätzen, als auch wenn die eben nicht mehr angewendet wird und man dann auf die Umrechnung nach IAS 21 Absatz 39 wieder wechselt. Und wie gesagt, in IAS 8, in Absatz 28 muss man sowieso Angaben machen, wenn man jetzt einen IFRS, also in dem Fall den IAS 21, diesen Absatz angeben würde, das erste Mal anwendet, die Auswirkungen, also das ist hier der obere Teil von IAS 8, Absatz 28, die Auswirkungen auf die aktuelle Periode und frühere Perioden als auch auf zukünftige Perioden, mit der Ausnahme des Absatzes 28f, der in den Transition Requirements ausgenommen ist, eher sowieso angeben muss. Und meine Frage ist, ob das in der Argumentation jetzt, wie gesagt, auf den Teil A und C die Ansichten des Fachausschusses widerspiegelt oder ob es da noch Anpassungen geben sollte oder ich da was falsch verstanden habe.
Sieht nicht so aus.
Ja, dann gehe ich zu dem Teil mit den zusammengefassten Finanzinformationen. Dort haben wir zugestimmt, dass wir diese zusammengefassten Finanzinformationen, also von diesen Foreign Operations, die quasi eine nicht hyperinflationäre Währung haben, aber dann, wenn sie umgerechnet werden in den Konzernabschluss, also des Mutterunternehmens, umgerechnet werden nach dieser Methode von IAS 21 Absatz 41a, dass dort aber eben nicht ausgeführt wird, was für zusammengefasste Informationen sind denn das eigentlich? Und deswegen, however, we believe that further clarification of this disclosure requirement is needed, angeben, als auch, dass nicht ganz deutlich ist, in welcher Währung diese zusammengefassten Finanzinformationen eigentlich anzugeben sind, weil es könnte sich so lesen, als müsste das in der Darstellungswährung des Mutterunternehmens sein. Das kann aber genauso gelesen werden, dass es quasi in der funktionalen Währung des Tochterunternehmens oder dieses ausländischen Geschäftsbetriebs anzugeben ist. Dass wir da, dass man sich da eine Klarstellung wünschen würde. Trifft das auf Zustimmung? Ich sehe ein Nicken von Frau Eierle, Herrn Berger. Bödecker, okay, wunderbar. Die Frage 3 bezieht sich dann quasi, das ist quasi spiegelbildlich, das Gleiche, was wir gerade für die Frage 2 behandelt haben, nur dass es eben jetzt für die Tochtergesellschaften nach IFRS 19 geht. Und der erste Teil betrifft dann wieder die Angaben in 219a, Teilbuchstabe A und 220 Großbuchstabe A von IFRS 19, was quasi die Entsprechung ist zu dem ersten Teil zu Frage 2. Hier ist die Argumentation quasi identisch aufgebaut, nur dass ich mich hier in der Stellungnahme beziehe auf den Paragraphen 176 des IFRS 19, wo die wesentlichen Informationen zu den Bilanzierungsgrundsätzen anzugeben sind, als auch die Entsprechung in IAS 8 in Paragraph 178 19, dass diese Informationen quasi redundant wären, weil wenn es wesentliche Informationen sind, der Bilanzierungsgrundsätze diese sowieso angegeben würden und man keine separate Angabepflicht jetzt nochmal in IFRS 19 aufnehmen müsste. Das ist quasi spiegelbildlich die Argumentation zu dem Teil zu Frage 2, als auch, dass wenn man sich anguckt, was eigentlich in der Basis von Conclusion in 7c von IFRS 19 aufgenommen wurde, Entschuldigung, dass man eigentlich sagt, naja, also die Nützlichkeit der Abschlussinformation oder des Jahresabschlusses für Nutzer, was sollte man da alles übernehmen? Naja, nur den Teil, den man wirklich braucht. Und die Frage ist, brauchen wir wirklich diese Angaben für Tochtergesellschaften, die unter IFRS 19 fallen, oder könnte man diese Informationen nicht weglassen? Also das ist der Teil, der quasi hier hinzukommt, und wir schließen eigentlich, dass man auf die sowohl aus der Argumentation in dem oberen Teil als auch, ob das jetzt nun für IFRS 19 wirklich wichtige Informationen sind, dass wir das eigentlich nicht unterstützen und sagen, auf den Teil könnte man verzichten. Trifft es soweit auf Zustimmung in der Argumentation? Okay, wunderbar. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, nämlich den zusammengefassten Finanzinformationen, die auch gefordert werden nach IFRS 19, also diese Angabe übernommen wird. Und da haben wir gesagt, naja, das ist in der Diskussion eigentlich, warum sollen Tochtergesellschaften nach IFRS 19, die wiederum dann Tochtergesellschaften haben, auf die dann dieser IAS 21, 41a angewendet wird, jetzt zusammengefasste Finanzinformationen dieser Tochter-Tochterunternehmen eigentlich angeben müssen. Die Argumentation, die im Exposure Draft getroffen wird, in der Basis for Conclusion 25, bezieht sich auf die Paragraphen oder B10 und B12 von IFRS 12 und sagt, naja, dort gibt es auch zusammengefasste Finanzinformationen für Tochterunternehmen, die angegeben werden müssen. Das Interessante dabei ist aber, dass genau diese Informationen in IFRS 19 nicht übernommen wurden. Also die Argumentation, das ist quasi ein Teil, der in IFRS 19 gar nicht übertragen wurde, deswegen nicht ganz konsistent von der Argumentation. Und wir dann argumentieren, naja, das könnte eigentlich die Abschlüsse auch überfrachten. Also wenn wir jetzt noch von den Tochterunternehmen, die wiederum Tochterunternehmen haben, diese Informationen mit aufnehmen, als auch, dass argumentiert werden kann, dass in den Einzelabschlüssen oder falls erstellt auch in Konzernteilabschlüssen diese Informationen vorhanden wären. Was man jetzt dagegen halten könnte, das ist jetzt hier nicht aufgenommen. Es gab jetzt das Endorsement von IAS 21, diesem Amendment zu Lack of Exchangeability, dass dort in IFRS 19 Summarized Financial Information aufgenommen wurden. Also da haben wir schon in IFRS 19 Summarized Financial Information. Da wurde damals anscheinend dann nicht widersprochen. Die Begründung im Exposure Draft ist auf jeden Fall ein bisschen schwammig oder auf tönernen Füßen gestellt, weil die Argumentation, warum man die aufnehmen soll, gerade in IFRS 19 nicht übernommen wurden. Und das als Argument zu nehmen für diese Angabe nicht so überzeugend ist. Und meine Frage ist, ob die Argumentation, wie sie jetzt hier getroffen wurde, der Ansicht des Fachausschusses widerspiegelt. Also ob das so in Ordnung ist.
Fange ich gerne mal an. In meinen Augen ist das in Ordnung. Ich finde das gut, dass wir das hier ausführen. Man könnte sogar noch zusätzlich sagen, dass ja nach meinem Bild IFRS 19 eigentlich eine Erleichterung sein soll, auch für die Ersteller. Und da hier ich mir die Frage dann stelle, wenn man das alles nach IFRS 19 rüberschiebt, ob überhaupt der Sinn von IFRS 19 erfüllt wird. Also das eine ist das Überbordende im Bericht selber, aber auch dann auch aus der Stellerseite. Aber um zusammenzufassen, Argumentation bin ich komplett dabei, finde ich gut so.
Okay. Okay, wenn es keine weiteren Anmerkungen hierzu gibt, dann gehe ich zu dem Teil darunter. Das ist jetzt quasi der Teil, also an sich würden wir sagen, wir sind dagegen. Falls, und das ist jetzt der Teil, falls das ISB aber sagt, naja, wir brauchen diese Angabepflicht aber trotzdem, dann, dass wir empfehlen würden, wie auch immer die Art der zusammengefassten Finanzinformation ausgestaltet ist, dass wir ein höheres Aggregationsniveau empfehlen oder erwarten im Sinne einer Erleichterung für IFRS 19 im Vergleich zu dem Teil, der quasi in Frage 2 in dem Teil 53a b für Einzelabschlüsse oder den Konzernabschluss gefordert wird. Und zusätzlich In der jetzigen Fassung, in der jetzigen Sprachfassung von 219a b, die ja quasi dem entspricht, was in 53a b steht, ist auch immer noch nicht klar, was wird eigentlich unter zusammengefassten Finanzinformationen verstanden und in welcher Währung sind diese eigentlich anzugeben. Das ist quasi der Teil nochmal wiederholt von Frage 2. Und das ist jetzt aus einer weiteren Perspektive oder einer nach außen gezoomt, sieht es so aus, als würden die Kriterien in BC 33 von IFRS 19 sehr restriktiv oder sehr weit auslegend, nicht restriktiv, sondern weit ausgelegt werden, sodass es letztlich dazu führt, dass eigentlich kaum Ausnahmen in IFRS 19 gewährt werden und man hier eine Möglichkeit hätte, das doch zu machen. So, das sind jetzt drei Teile, also höheres Aggregationsniveau der zusammengefassten Informationen, Finanzinformationen. Welche Finanzinformationen sollen es denn eigentlich sein und in welcher Währung? Und ist der Teil von IFRS 19, wird es nicht zu weit ausgelegt und man hätte hier eine Möglichkeit zur Erleichterung. Also die drei Absätze, treffen die das, was die Befassung im September so wiedergespiegelt hat? Das wäre jetzt meine Meinung, meine Frage, nicht meine Meinung, sondern meine Frage an den Fachausschuss.
Meiner Meinung nach ja.
Okay, finde ich
gut dargestellt.
Kopfnicken, perfekt. Ja, dann kommen wir zu Frage 4, die Transition Requirements and Requirements when the economy ceases to be hyperinflationary. Da haben wir eigentlich gesagt, das ist gut umgesetzt und wir stimmen den Vorschlägen in Frage 4 A, B und C zu. Was noch angemerkt wurde, ist, dass es hier ein weiteres Mal eine Aussetzung oder Ausnahme gibt für den Paragraphen in IS 828f, dass quasi die Auswirkungen des Wechsels der Umrechnungsmethode in den Vorjahren quasi und im aktuellen Jahr noch zusätzlich dargestellt werden, was ein unglaublicher Aufwand wäre. Also wir begrüßen, dass das ausgenommen wird. Ich habe mit aufgenommen, ob man den ISB in der Stellungnahme quasi vorschlägt oder mal zu überdenken gibt, ob man diesen 28F eventuell komplett aus IS 8 entfernen sollte. Das war so das, was ich aus, ich glaube, jetzt ist er gerade nicht da, Herr Berger, glaube ich, im September angemerkt hatte, ob das eine Möglichkeit wäre. Im Zweifel nehme ich den sonst einfach raus. Also gibt es Zustimmung, dass man diesen Teil, den letzten Absatz, um den geht es jetzt, noch in der Stellungnahme mit aufnimmt oder weglässt?
Ja, ich fände es sinnvoll, ihn drin zu lassen, weil das ist ja auch tatsächlich sehr arbeitsaufwendig. Über Sinn und Zweck kann man sich ja durchaus streiten.
Ja, würde ich auch unterstützen.
Okay. Dann würde ich, wenn wir jetzt hier so weit durch sind, zum Coverletter kommen. Das sind halt kurz zusammengefasst die Informationen gewesen, die in den Stellungnahmen stehen. Ich habe jetzt hier beispielsweise aber diese Ausnahme, den 28F in IS 8 rauszunehmen, nicht mit aufgenommen und würde eigentlich nur gerne erfahren wollen, ob ich hier noch Schwerpunkte setzen soll, falls Sie es gelesen haben, ob ich an den Formulierungen noch was ändern soll, ob das soweit okay ist oder ob man noch, wie gesagt, irgendeinen Schwerpunkt setzt, der jetzt hier noch nicht gesetzt wurde und eine zusätzliche Aufnahme von dem, was unten in Fragen ist, mit aufgenommen werden soll.
Ich habe lediglich eine Kleinigkeit im zweiten Absatz, also relativ weit oben, und da der letzte Satz, der losgeht mit particularly. Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein Grund ist. Also wir begrüßen das und sagen, wir begrüßen es besonders, weil nur IS 21 betroffen ist, aber IS 29 nicht betroffen oder unverändert bleibt. Das finde ich ist nicht wirklich ein inhaltlicher Grund. Okay.
Also das würde dann, ich kann es ja mal machen, dann mache ich mal im Änderungsmodus und nicht hier mit durchstreichen.
Aber das ist das Einzige. Sonst, also Coverletter, sehr gut, das war das Einzige. Was ich halt nicht inhaltlich als Grund gesehen habe.
Ja, dann würde ich den letzten Satz hier wahrscheinlich auch anders aufbauen. Da würde ich einfach sagen, also wir unterstützen das, auch wenn es in Deutschland wahrscheinlich keiner, also ich würde das genau umgedrehen, weil das macht sonst keinen Sinn.
Ja, genau.
Ja, also den Satz drehe ich und dann, okay, dann mache ich mir gelb, das merke ich mir. Okay.
Sonst habe ich nichts mehr, finde ich gut so.
Gibt es sonst noch Anmerkungen zum Cover Letter? Kopfschütteln, okay. Ja, gut, dann haben wir noch 20 Minuten. Wie gesagt, es gab ein Draft-Comment-Letter der EFRAG, der dann leider erst Ende September veröffentlicht wurde, mit Kommentierungsfrist bis zum 28. Oktober. Ich hatte halt zusammengefasst die Informationen per E-Mail an EFRAG geschickt und quasi das ohne große Begründung mitzuliefern, die Standpunkte, die wir gerade besprochen hatten. Was dazu geführt hat, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich am besten vorgehe. Ich gehe erstmal in den Draft Comment Letter rein. Es gibt drei Fragen an die Constituents. Und was EFRAG vorschlägt, ich habe das jetzt hier in meiner Version mal gelb markiert, das sind ich weiß gar nicht, ob das wirklich zu Frage 1 passt, dort wurde es auf jeden Fall angebracht, schlägt EFRAG vor, dass es ein Zusatz gibt quasi in den Absatz 41a, das ist die Umrechnungsmethode, dort wird immer nur von Entity gesprochen, und die schlagen vor, auch Foreign Operation einzufügen in diesen Absatz, also an Entity or its Foreign Operation, wie das auch in anderen Stellen des Exposure Drafts gemacht wird, damit klar ist, dass es eben nicht nur um den Einzelabschluss geht, sondern auch um den Konzernabschluss, weil sie zwar einerseits sehen, ja, es gibt, ich glaube, in Paragraph, in Absatz 47, 48 in den 40ern den Hinweis, dass alle vorherigen Paragraphen auch für den Konzernabschluss gelten, aber da sich diese jetzt nicht geändert haben durch den Exposure Draft, wird quasi vorgeschlagen, dass man diesen Zusatz in its foreign operation in 41a und in 42 oder 41b jetzt auch zufügt, das kam jetzt im Final Comment Letter mit auf, als auch wird vorgeschlagen, dass es eine Klarstellung gibt, dass der Begriff Functional Currency im Wording dieses Paragraphen 51 des IS 21, und der wird hier in Klammern wiedergegeben, dass die Paragraphen 53 bis 55 und 55 bis 57 diesen Verweis funktionale Währung wird angewendet im Fall des Konzerns auf die funktionale Währung der Mutter. Und da wird gesagt, dieser Teil soll quasi aufgenommen werden in diesen Teil Translation to the Presentation Currency Section in addition to Disclosure Section. Und da muss ich sagen, das wird nicht separat abgefragt. Das ist quasi der Vorschlag, den EFRAG macht. Mir ist nicht ganz klar, wie das in den Teil Translation to the Presentation Currency, und da würde ich mal ganz kurz in den Standard selbst reingehen, also in den Entwurf. Also Translation to the Presentation Currency ist alles ab Absatz 38, enthält dann aber auch 41a. Und 41a sagt, wenn an Entity's Presentation Currency is the currency of a hyperinflationary economy, oder was wir jetzt eben als Zusatz haben, Entity's Presentation Currency or its foreign operations, dann finde ich den Zusatz, dass die funktionale Währung diejenige ist der Muttergesellschaft, hier eher schwierig, weil genau der Teil ja in 41a den betrifft, wo die funktionale Währung der Tochtergesellschaft gerade nicht hochinflationär ist, aber die Darstellungswährung der Mutter schon. Also mir ist nicht ganz klar, wie das hier gemeint ist, dass man in diesen Teil diese Klarstellung mit aufnehmen würde, dass die, wenn man vom Konzern redet, bei der funktionalen Währung immer die funktionale Währung der Mutter gemeint ist, wenn es hier ja gerade darum geht, dass die funktionale Währung der Tochtergesellschaft diejenige ist, welche nicht hochinflationär ist. Also das hat sich mir nicht ganz erschlossen, warum hier dieser Zusatz gemacht wurde. Und das ist der Teil in unserer Stellungnahme oder in dem Entwurf, Entschuldigung, das ist das falsche Dokument, den ich hier gelb markiert habe und gesagt habe, Positionierung und gegebenenfalls Erläuterung. Also mir ist der Teil, der sich hier auf diesen Teil bezieht, gerade in Bezug auf 41a, wo es eben diese Unterscheidung gibt zwischen Währung, also der Darstellungswährung der Mutter und der funktionalen Währung der Tochter, Inwieweit da eine Klarstellung hilft, ist, wenn von funktionaler Währung gesprochen wird, die der Mutter gemeint ist, das macht für mich wenig Sinn. Oder ich habe den Vorschlag nicht richtig verstanden, aber da steht halt auch nicht so viel dazu. Gibt es da eine Position oder eine Meinung des Fachausschusses zu? Also grundsätzlich verstehe ich diesen Absatz 51 in IAS 21 so, dass einfach klargestellt wird, dass wenn es um Konzern geht und man spricht in dem Zusammenhang von der funktionalen Währung, dass es immer um die der Mutter geht. Das macht ja Sinn, also um das klarzustellen. Nur ist mir nicht klar, inwieweit das hilft, jetzt gerade wenn es eben auseinanderfällt, Darstellungswährung und funktionale Währung von Mutter und Tochter, warum diese Klarstellung in dem Teil hier etwas klarstellen sollen. Für mich würde das eher verwirren. Aber dann würde ich das zurückstellen. Also das müssten wir sonst nochmal entscheiden, ob wir dazu was sagen oder ob man das weglässt. Es wird ja keine separate Frage hierzu gestellt. Das ist auf jeden Fall ein Vorschlag, der von EFRA gemacht wurde. Also das sind diese beiden zusätzlichen Sachen. Ansonsten sind die Vorschläge, die gemacht werden, eigentlich, das lässt sich auf zwei reduzieren. Und der eine ist, dass eigentlich immer wieder vorgeschlagen wird, damit es eine, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier auch im richtigen Absatz bin. Genau. Es wird ja gefordert in dem Exposure Draft, dass wenn eine Währung nicht mehr hochinflationär ist, dass das angegeben wird. Und was jetzt hier vorgeschlagen wird, ist, dass entsprechend eine Angabe gemacht wird im ersten Jahr der Anwendung von 41a, dass die Währung dann der Mutter oder im Einzelabschluss, also die Darstellungswährung, hochinflationär geworden ist, dass es sich entspricht. Dadurch, dass wir bis jetzt argumentieren, dass wir ja die eine Angabe auch nicht wollen, würden wir dem jetzt halt auch widersprechen, dass man sagt, naja, unter dem Grundsatz, dass ja in den Bilanzierungsgrundsätzen, die angegeben werden müssen, die wesentlichen, dass hier auch drunter fallen müssen, also soweit das halt wesentlich ist, würde jetzt eine zusätzliche Angabepflicht zwar dann im Exposure Draft symmetrisch das abbilden, nur dadurch, dass wir an sich ja gegen diesen ersten Teil argumentieren, würde man dem zweiten jetzt hier auch widersprechen. Und ich zeige es mal, das ist quasi das, was sich dann auch widerspiegelt in 3 und 4, weil sie jeweils empfehlen, das halt auch in IFRS 19 aufzunehmen, als auch bei den Transition Requirements, dass es eine Angabe gibt, wenn man den erstmalig anwendet. Also das findet sich in den nächsten 3 Fragen wieder. Und da würde ich dann einfach nur den Fachausschuss fragen, ob wir dem dann auch so widersprechen, wie das quasi dann hier in den Teilen 2, 3 und 4 gemacht wurde. Also gibt es da irgendeine Anmerkung zu oder irgendein, also wie gesagt, man muss ja auch sagen, also wir würden den Draft Comment, also unsere Stellungnahme zum Draft Comment Letter noch einreichen. Was wir gesehen haben, weil es jetzt schon einen finalen Comment Letter gibt, der heute in Tech besprochen wurde. Und wenn du meinst, in 2 Tagen ist Board Meeting. Ja, also muss man gucken, wie viel Einfluss und ob das dann überhaupt noch Einfluss hätte. Was ich jetzt schon sagen kann, weil wir den finalen Draft Comment Letter, den finalen Comment Letter von EFRAG, also weil der bereits veröffentlicht ist, also dieser Teil der Klarstellung zu dieser zusammengefassten Finanzinformation wurde mit aufgenommen in den Draft Comment Letter und es gab nur 3 Stellungnahmen überhaupt. Eine von der Allianz, der Patrick Bosch ist leider jetzt nicht mehr mit dabei. Der hätte sonst noch was dazu sagen können. Also den Teil, der wurde mit aufgenommen und in Frage 3, das ist dann aber nicht Teil des Coverletters von EFRAG, wurde auch aufgenommen, dass ein paar Constituents angemerkt haben, ob man diese Anforderungen an IFRS 19 nicht, auf die nicht verzichten könnte. Also der Teil ist über die E-Mails und ich glaube, es war eine Stellungnahme, die auch darauf eingegangen ist von den 3 mit aufgenommen. Also der Teil ist mit drin. Auf die Angabepflichten, dass darauf verzichtet werden kann, wurde hier im Draft Comment Letter kein Bezug genommen. Deswegen die Frage, nichtsdestotrotz, wenn der dann veröffentlicht würde auf der Homepage, ob man das jetzt hier so formulieren kann.
Also ich würde das auf jeden Fall machen. Also gerade wenn wir, gerade aus den Konsistenzgründen, die du gesagt hast, wenn wir der Einrichtung schon wieder, also ne, wir schon widersprochen haben in dem im Exposure Draft, dann würde ich das jetzt hier auch spiegelbildlich für die zusätzliche EIFAC-Anforderungen auch machen.
Ja, okay.
Das würde ich schon machen. Ob das jetzt was bringt, ist ja jetzt erstmal, darum geht es ja nicht.
Ja.
Aber das sollten wir, glaube ich, dann schon, dass wir zumindest innerhalb unserer Storyline dann zumindest konsequent sind. Ne?
Ja. Wie gesagt, also wir verweisen ja auch auf die Stellungnahme an den IASB, was dann, wenn ich das jetzt die Zustimmung ja hatte, die Änderung vornehme, dann zeitgleich rausschicken würde. Der Punkt, das habe ich leider falsch verstanden, das ist mir erst heute Vormittag aufgefallen. Also der Draft Comment Letter hat immer Fragen an Constituents am Ende dieser Fragen, die im Exposure Draft aufgeworfen wurden. Nur bei Frage 4, also der letzten Frage zu den Transition Requirements, gibt es auch Fragen an Constituents, die aber eigentlich fragt, do you agree with AFRAC's position on the proposed amendments to IAS 21 as expressed in this draft comment letter. Also hier wird eigentlich umfassend gefragt, ob wir der Position von EFRAG zustimmen. Ich hatte das am Anfang auf diese Frage 4 bezogen, was jetzt quasi für den Aufbau der Stellungnahme heißen würde. Ich würde den Teil hier eigentlich rausnehmen, weil dazu wären gar keine separaten Fragen gestellt. Und würde unter der Frage, ob wir dieser Position oder der Position der EFRAG hier zustimmen, den Teil, den ich jetzt noch hier oben im Coverletter habe und quasi argumentiert habe oder ausgeführt habe, dass hierzu keine Fragen gestellt werden, eigentlich unten in diese Frage einfügen als Antwort auf die Frage. Das ist nämlich einerseits, dass es diese Klarstellung gibt, dass es neben in 41a und in dem finalen Comment Letter auch in 42 neben Entity auch and its or its foreign operations eingefügt wird und oder, nicht oder, sondern und mit Fragezeichen, ob wir irgendwie noch was dazu sagen, dass jetzt diese Klarstellung oder laut EFRA Klarstellung in Absatz 51 von IAS 21 auch in diesen Teil Translation to the Presentation Currency aufnehmen, dass jetzt quasi, wenn von funktionaler Währung die Rede ist in einem Konzern, die funktionale Währung der Mutter gemeint ist, ob wir dazu noch irgendwas sagen. Also sonst würde der Teil hier wegfallen und der Teil einfach nach unten kommen zu der abschließenden Frage. Ist es soweit klar? Also ich habe den Teil leider falsch interpretiert. Ich dachte, das gibt keine Frage hierzu. Also der Teil und der untere, je nachdem wie der aussieht, würde dann unter der Frage Do you agree with AFRAC's position on the proposed amendments to IAS 21 zufügen. Trifft es soweit auf Zustimmung? Und wollen wir halt noch einen Zusatz aufnehmen zu dieser Frage, ob dieser Absatz 51 auch in quasi für 41a gelten sollte mit dieser mit der funktionalen Währung? Also weil das ist mir wirklich nicht klar, wie das zu verstehen ist, also inwieweit das eine Klarstellung ist, wenn es da übernommen wird.
Ja, ich würde natürlich gucken jetzt in dem, also eigentlich wird ja erstmal umgekehrt ein Schuh draus, ne? Dass diese das ist in der Tat so, das ist ja jetzt so ein bisschen diese globalgalaktische Frage zum EFRA-Kommentar in Gänze, ja, die da immer so am Ende kommt. Ne? So, das ist schon richtig, das ist ja keine eigentlich neue Frage. Zumindest die Quintessenz oder die Highlights davon, die würde ich natürlich im Coverletter erwarten. Ne, dass mir jemand im Coverletter sagt, wo agree ich denn nicht mit EFRAC? Mhm. Was sind denn die Highlights? Jetzt ergänzend zu den ja, Fragen. Teilweise sind die Fragen ja auch manchmal sind die Fragen ja gar nicht fachlich. Die einzelnen Fragen sind ja zum Teil sogar quasi nochmal so eine kleine empirische Erhebung oder was auch immer. Ne? Also die sind ja gar nicht zwingend mit Agreement oder Disagreement verbunden. Teilweise schon, aber ja gar nicht notwendigerweise. Deswegen gibt es immer noch diese abschließende fachliche Frage sozusagen inhaltlich. Und da können wir sicherlich auch ein paar von dem, was du gerade skizziert hast, auch bringen, noch mal ein bisschen ausführlicher. Ich würde aber dennoch anraten, dass wir zumindest den Kern dieses Disagreements in dem Coverletter noch mal nennen.
Okay.
Ne, wo wir aber tatsächlich inhaltlich mit EFRAG disagreeen.
Ja, okay. Okay.
Das ist ja quasi so eine Art Delta-Analyse zu dem Commit-Letter, den wir ans IASB geschrieben haben, wenn du so willst. Ne? Das genau. Sagst, okay, und im Übrigen haben wir den Commit-Letter an IASB und jetzt beantworten wir auch noch eure Einzelfragen und die können fachlich sein, die können empirisch sein, die können alles Mögliche sein, je nachdem, was FAQ da gefragt hat. So, ne? Also insofern, das würde ich jetzt noch mal ein bisschen gucken, wie wir das jonglieren, was soll vorne rein, was soll hinten rein hier unter dieser vermeintlichen Frage 4. Ne?
Ja. Okay. Ich würde das jetzt so machen, dass ich hier zumindest frage, inwieweit das eine Klarstellung ist, wenn das zumindest auseinanderfällt. Also, dass man das im Comment Letter von FRAG zumindest klarstellen sollte, was da genau mit gemeint ist, weil der Teil ist hier, glaube ich, nicht verständlich. Und wir können ja nur spekulieren, was damit gemeint sein könnte, aber wissen es nicht, deswegen würde ich das so aufnehmen. Die Frage ist, weil das halt jetzt so zeitkritisch ist, soll ich die Überarbeitung dieses FRAG Draft Comment Letter und des IASB, da hätte man ja theoretisch noch Zeit, aber wenn wir hier auf unsere IASB Stellungnahme verweisen, muss es natürlich dann auch an den IASB schon gegangen sein, nochmal an den Fachausschuss herumschicken, dass sie da zeitnah, ich sehe Kopfschütteln, dann würde ich die, so wie besprochen, diese Änderung übernehmen. Und wird es dann so schnell wie möglich an FRAG und dann aber auch ans IASB schicken, dass die Stellungnahme da auch hinterlegt ist. Okay.
Ja, ich denke auch. Das kriegen wir jetzt mit Wortmitteln schon hin, denke ich. Und dann können wir in der Tat sozusagen simultan die beiden Sachen auch rausschicken. Das glaube ich. Das
perfekt. Dann schon.
Ja.
Ja, dann vielen Dank an den Fachausschuss.
Ich gucke gerade nochmal in die Agenden. Also wir haben zwei Sitzungen. Es gibt am 7. einen und am 12. Und ich meine, am 7. ist nämlich Equity-Methode auf dem Zettel. Muss ich gleich mal hier gucken, ob ich das noch sehe. Also vielleicht haben wir sogar noch ein paar Tage mehr Zeit. Aber sei es drum, das würde ich jetzt einfach mit Bordmitteln in den nächsten Tagen finalisieren und dann schicken wir das an FRAG und ans IASB raus. Das wäre mein Vorschlag.
Perfekt. Ja, also dann vielen Dank an den Fachausschuss für die Rückmeldungen und auch danke für die wenigen Anmerkungen. Das vermindert Überarbeitungsbedarf. Also ja, perfekt. Vielen Dank.
Okay, ja, dann danke dir, Robert. Dann sind wir damit mit dem letzten Thema für heute soweit durch und sind sozusagen mit dem inhaltlichen Teil dann auch fertig. Brigitte, hast du noch eine fachliche Anmerkung?
Nee, keine fachliche.
Wenn es nicht soweit ist, dann beende ich erstmal die Aufzeichnung.